Es heißt wieder einmal Audiobeweis Spezial. Großes Thema bleibt bei uns natürlich alles rund um die Fußballwelt. Und gleich noch einmal. Das war die Aufwärmphase.
So ist es, mein
alles ist nervös. Hans,
er
ist nervös wegen dir.
Er ist nervös. Ja, wegen nervös. Sei nicht nervös. Ich bin eh da. Ich bin eh im Bild. Sei nicht nervös. Alles menschlich.
Junge, es wird sauer.
Musiker. Ja. Ich bin eh da. Brauchst nicht nervös. Der Frede ist da, du.
Sehr gut.
Da muss er gleich nervös sein.
In der neuen Folge von der Audiobeweis Spezial sind die beiden Sky-Experten Hans Krankl und Alfred Tater zu Gast. Wir sprechen auch heute wieder über verschiedenste Themen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Thema bleibt die One Love Kapitänsbinde. Wie beeindruckend waren die Auftritte der Spanier und Brasilianer? Was ist von den Deutschen noch zu erwarten? Und schafft es Kanada vielleicht sogar in die K.O.-Phase?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 170.
Wieder einmal heißt es bei uns Audiobeweis Spezial. Großes Thema bleibt alles rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Ich freue mich über meine heutigen Gäste und die heißen Hans Krankl. Servus. Hans, Servus. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Freue mich.
Ja, Alfred Tater, grüß dich. Du bist ja so etwas wie ein Podcast-Stammteilnehmer. Grüß dich.
Ja, und ich begrüße euch auch und freue mich doppelt, weil der Hans auch dabei ist.
Ja, und wir freuen uns gleich dreifach, weil wir wollen nicht vergessen auf Martin Konrad, der neben mir der Dauerbrenner beim Audiobeweis ist. Hallo Martin.
Ja, ich freue mich auch. Die Ehre ist ganz meinerseits.
Ja, die Stimmung ist jetzt schon ausgezeichnet. Das freut mich sehr. Hans, vom Sportlichen her gesehen, bei dieser Weltmeisterschaft, wie viele Spiele hast du verfolgt und wie viel Spaß haben dir die Matches bereitet?
Ich wurde gesehen, glaube ich, bis auf eins gestern. Brasilien leider nicht, weil ich auf einer Probe war.
Auch weh.
Konnte ich meine Brasilianer nicht sehen. Alles andere habe ich gesehen. Das Wichtigste für mich waren die Spanier. Meine Spanier haben geglänzt. Hoffentlich geht es weiter so. Und dann natürlich sind wir alle Nippon, wenn ich sagen kann, Nippon, also mehr brauche ich nicht sagen, alle sind Nippon.
Alle sind Japan.
Und das war halt, und leider Argentinien, also das ist halt
mit. Und Hans, was ist mit deinen Deutschen?
Ich habe da gerade gesagt, Nippon. Genügt es nicht, wenn ich Nippon sage?
Ich glaube, wir haben es alle verstanden, aber Hans, wie kann man sich das vorstellen?
Der Martin nicht. Der Martin hat Nippon nicht verstanden.
Ja, dem muss man oft was erklären.
Der Hans ist so vielsprachig, das ist natürlich unglaublich. Das
da kann ich ja, nicht herrlich. Machen. Aber Hans, wie kann man sich das zu dieser Jahreszeit vorstellen? Normalerweise ja im Sommer die Weltmeisterschaft. Schaust du zu Hause dann mit Punsch oder Glühwein und Weihnachtskekseln? Sitzt du da vor dem TV? Warm eingepackt mit der Decke?
Nein, ich sitze normal vor dem TV ohne Punsch und ohne Ohren und schaue mir jedes Spiel bis jetzt, habe ich jedes Spiel gesehen, außer das gestern die Brasilianer, leider. Und ja, bin halt nur vom Fernseher, dann gibt es eine kurze Pause, da muss man sich ein bisschen bewegen. Und dann geht schon wieder weiter. Mit 4 Spielen am Tag ist das schon sehr anstrengend, aber natürlich, wenn gute Spiele sind, ist es leibend.
Ja, so ist es. Und bis jetzt waren ja auch ganz leibende Spiele dabei. Alfred, der erste Spieltag der WM ist Geschichte, du hast im Vorfeld gesagt, hat auch ein Präsident gemeint, das wird leistungstechnisch gesehen die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten, weil alle Spieler voll im Saft stehen. Hast du gesagt, Alfred, liegst du auch richtig damit? Vertrittst du weiterhin diese Meinung?
Nein.
Bravo, Freddy.
Sehr gut. Na gut, dann bitte um deine weiteren Ausführungen.
Na genau, die Ausführungen gehen insofern weiter, weil es, wenn es nur um die Physis geht, also sprich um den konditionellen Zustand, und der ist gut bei den meisten, dann könnten wir Hunderennen machen, Pferderennen machen, Schneckenrennen. Da ist alles auch auf Physis aufgebaut. Fußball ist ja mehr. Fußball ist natürlich auch mit dem Ball umgehen zu können. Technische Elemente, technisch-taktische Elemente, psychosoziale sind auch noch zu berücksichtigen. Und da muss ich feststellen, dass es in einigen dieser Bereiche, die ich gerade aufgezählt habe, es hapert bei manchen Teams. Also ich sehe da nicht unbedingt vom Psychosozialen, also von der Bereitschaft, alles zu tun, um zu gewinnen, bei vielen Mannschaften das Top-Limit. Ja, da wird auch noch mit angezogener Handbremse gekämpft. Und dann habe ich mir Sachen noch vorbereitet, wo wir dann in Details gehen. Da wirst du staunen, was es alles an Dingen gibt, die wir hier herauslesen dürfen. Und auch von dieser Seite gibt es dann einige Bemerkungen, die das noch untermauern, dass ich nicht der Auffassung bin, dass es die beste WM aller Zeiten sein wird.
Also ich staune regelmäßig, wenn ich dir zuhöre. Und jetzt kann man sagen, gut, der erste Spieltag, das ist dann immer wieder so die Aufwärmphase. Martin, vom Leistungsniveau her, ja, es waren Licht und Schatten dabei. Das ist jetzt aber auch nichts Außergewöhnliches. Richtig zu kribbeln beginnt es jetzt dann mit dem zweiten Spieltag. Für einige Teams geht es ja sportlich gesehen schon um alles, sprich Deutschland.
Ja, und man soll ja bekanntlich den Tag nicht vor dem Abend loben. Also ich glaube, es ist jetzt auch zu früh. Oh. Der erste Spieltag, wir haben ja hier einen WM-Teilnehmer, einen Zweifachen dabei. Das erste Spiel ist ja eigentlich immer eines, wo man sagt, das soll man nicht verlieren, weil sonst hat man am zweiten Spieltag ganz einen großen Druck. Ja? Und weil du Deutschland ansprichst, in der Tat, es ist ja so, die Deutschen müssen gegen Spanien gewinnen, weil auch mit einem Unentschieden wird höchstwahrscheinlich das Ausscheiden besiegelt sein. Und dann spielst du gegen Spanien. Also insofern war dieses Spiel gegen Japan verdammt wichtig. Und ich glaube, das gilt ja auch für andere Spiele. Wenn man sieht, Kroatien gegen Marokko oder auch wie die Schweizer, die waren natürlich sehr froh, dass sie gewonnen haben. Uruguay hätte auch gern gegen Südkorea gewonnen. Aber am Ende ist man dann oft auch froh, dass man zumindest unentschieden spielt und alles ist offen. Und ich glaube, deswegen ist es auch jetzt noch verfrüht zu sagen, ob das eine qualitativ hochwertige oder weniger hochwertige Weltmeisterschaft ist. Da wird dann ja auch noch vor allem die K.O.-Phase mitentscheidend sein, ob wir das dann am Ende auch dementsprechend bewerten können.
Ja, genau so ist es. Und Martin, weil du es angesprochen hast, Hans Krankl, zweimal bei der WM dabei, 1978 in Argentinien, da werden wir auch noch darüber sprechen und dann 4 Jahre später. Hans, bevor es jetzt weiter um das Sportliche geht, leider, bereits im Vorfeld wurde von Amnesty International die WM als WM der Schande bezeichnet. Gemeint ist damit unter anderem die Vergabe der FIFA aufgrund von Korruption. Dazu gibt es weiterhin viel Kritik am Ausrichter aufgrund der unzureichenden Menschenrechtslage. Jetzt hat auch dann die FIFA noch den 7 europäischen Kapitänen das Tragen der One-Love-Kapitänsbinde verboten. Die FIFA ist der große Verlierer, das steht außer Frage. Aber für dich machst du da auch den Verbänden einen Vorwurf? Sagst du, das wurde nicht zu Ende gedacht und jetzt sind sie eingeknickt?
Nein, es ist einmal so grundsätzlich, das wurde ja schon 100-mal gesagt und ich glaube, da sind ja alle einer Meinung. Diese WM hätte dürfen nie in Katar stattfinden, aber das hätte müssen stattfinden vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren oder wie sie gerudert sind um die WM-Vergabe. Und da ist der Fehler bekommen. Man weiß eh, wo das Korruption war, etc., etc. Also das heißt, diese WM hätte dürfen gar nicht in Katar stattfinden. Jetzt sich darüber aufzuregen und Sachen zu machen, ist zu spät. Ich finde auch, die Fußballer sollten sich jetzt auf den Fußball konzentrieren und nicht durch irgendwas protestieren, denn die FIFA ist noch immer so mächtig und so stark, dass sie diese Anbinden verbieten und ganz einfach alles tun, damit die Mannschaft noch aufhören. Genauso wie Deutschland den Mund zumacht. Du schießt dann ein Eigentor, weil sie verlieren die erste Partie. Also dann kommt es sofort ins Lächerliche. Es ist viel zu spät. Es hätte niemals eine Vergabe für Katar stattfinden. Punkt 1. Und Punkt 2, am Heiligen Abend, am 18. Dezember das Endspiel zu haben und im November und Dezember eine Fußball-WM zu starten, ist mehr als fraglich.
Ja, aber nur ganz kurz dabei zu bleiben. Die FIFA möchte eben keine politischen Statements an der Bekleidung zulassen. Zu dieser zählt eben auch die Kapitänsbinde. Aber wir sind ja alle offene Menschen. Sind Werte wie Toleranz, Gleichberechtigung etc. überhaupt politische Statements? Ist das verhandelbar oder ist das nicht ohnehin selbstverständlich und ein absolutes Muss, Hans?
Na, dort ist nicht verhandelbar, weil die FIFA alles bestimmt. Es ist nicht verhandelbar, weil die Nationen eingeknickt sind. Was wäre gewesen, wenn... Ich weiß jetzt nicht, Deutschland, Brasilien, Argentinien, Dänemark etc. etc. 8 oder 10 große Nationen zusammengeholfen hätten und gesagt, wir spielen nicht in Katar wegen dem und wegen dem und wegen dem. Da hätte man müssen sehen, was macht dann die FIFA? Dann
ja, das ist ein absolut guter Punkt.
Dann können Sie die Weltmeisterschaft auch sagen, da hätte das müssen stattfinden. Jetzt ist es nur ein Geplänkel und die FIFA zeigt wieder, wie stark sie ist, weil sie sagt, nein, das dürfen sie nicht, nein, die, also sie dürfen gar nichts.
Ja, Alfred, am Tag, an dem England gespielt hat gegen den Iran, da sind die FIFA-Verantwortlichen ins Hotel gekommen und haben den Verbänden aus Europa noch einmal verständlich gemacht. Also, wenn ihr jetzt, wenn eure Kapitäne mit der One Love Binde auflaufen, dann folgen Sanktionen. Keiner weiß weiterhin, wie genau diese Sanktionen ausgesehen hätten. Das lassen die Verbände jetzt auch juristisch prüfen, ob sie da nicht etwas in die Wege leiten können. Hans hat es angesprochen, hätten es die Verbände im Vorfeld bereits vielleicht darauf ankommen lassen müssen, sich mit der FIFA anzulegen und zu sagen, hier und nicht weiter?
Also, Otto, wenn du mich jetzt dazu bringen willst, dass ich das politische Fass öffne, dann werden wir 2 Stunden reden, aber nicht mehr über Fußball.
Ja, Thema ist es und
deshalb, diskutieren. Entschuldigung, ja. Ich sage nur ein Statement. Die FIFA ist ein kapitalistisches Unternehmen. Und das Einzige, was dort zählt, sind die Prinzipien des Kapitalismus. Aber wir im Westen, im Herz des Kapitalismus, haben viele Unternehmen, da wird dann nicht so genau hingesehen, was an nicht verhandelbaren Menschenrechten nicht umgesetzt wird. Also bitte machen wir dieses Fass nicht auf, weil sonst kriege ich Wallungen.
Gut, ich möchte dich jetzt so gar nichts bringen, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es natürlich auch ein interessantes Thema. Und Martin, nur um das vielleicht noch kurz abzuschließen, völlig absurd. Also die deutsche Innenministerin Nancy Faeser war beim Spiel der Deutschen gegen Japan im Stadion anwesend. Das ist nicht absurd, aber sie trug die One Love Binde und Gianni Infantino, der das Tragen auf dem Feld verboten hat, lässt sich mit ihr fotografieren, lacht dabei und zeigt auf die Armbinde. Also geht's dann eigentlich noch absurder oder heuchlerischer? Entschuldigung, wenn ich das jetzt so klar frage, Martin.
Tja, das sind ja alles Belege dafür, wie es abläuft. 2, 3 Dinge, die mir dazu einfallen. Wäre Österreich bei dieser Weltmeisterschaft dabei, dann glaube ich, würden wir alle auch anders drüber reden. Oder zumindest, wie würden wir dann reden? Sage ich es einmal so. Ja. Was würden wir dann von unseren Sportlern verlangen, unter Anführungszeichen? Wie sollen sie sich dort verhalten? Nur auf den Fußball konzentrieren? Sollen sie auch ein Statement absetzen? So wie es jetzt in Deutschland zum Beispiel der Fall ist. Also ich halte das für sehr schwierig. Ich bin da beim Hans. Am Ende sind die Sportler, finde ich, also ich finde es heuchlerisch und fast eigentlich schäbig, am Ende das auf die Sportler irgendwie abzuwälzen. Ja, die sollen dort Fußball spielen, weil die haben eigentlich nichts dafür zu tun gehabt oder nicht verantwortlich dafür, wo eine Weltmeisterschaft stattfindet. Das ist das eine. Und das andere ist das Thema Solidarität. Soweit ich informiert bin, bei dieser Geschichte wegen der Binde, haben nicht alle 13 europäischen Nationen mitgemacht. Wo waren die Spanier, die Portugiesen? Wo waren die Serben, die Kroaten?
Franzosen haben sehr früh gesagt, Hugo Lloris hat gesagt, ich werde es.
Also ich will nur sagen, selbst da gibt es nicht einmal innerhalb von Europa, wo wir immer die Werte hochhalten, eine Solidarität. Wie soll man das dann erwarten von anderen Konföderationen? Und zu guter Letzt, ich meine, das, was der Hans gesagt hat, und der Alfred im weitesten Sinne, es ist ja nicht so, dass hier alle einer Meinung sind. Die UEFA mit Schäferin, der übrigens erst seit ein paar Jahren Präsident ist und mit der gesamten Ausrichtung Katar nichts zu tun hatte, und CONMEBOL, also der südamerikanische Verband, die arbeiten in vielen Bereichen eng zusammen. Die sind eigentlich Gegner der aktuellen FIFA-Führung. Das Problem ist nur, sie sind die Minderheit, weil die anderen Konföderationen zusammen eine Mehrheit darstellen. Und insofern kann der Infantino ohne Südamerika und Europa, und das ist eigentlich das Absurde, wo der Fußball wahrscheinlich zu Hause
wird wieder gewählt werden, einziger Kandidat.
Kann er alles machen. Und die Frage ist, was der Hans sagt, ist Stichwort Super League in Europa, wo einige Clubs etwas verändern wollen. Trauen sich Südamerika und Europa zu, vielleicht auch etwas zu verändern? Weil, da hat der Hans recht, welche Medienanstalten werden Geld ausgeben für eine Weltmeisterschaft ohne europäische und südamerikanische Länder. Kann man vorstellen, dass dann die Einnahmen bei der FIFA nicht mehr ganz so sprießen und fließen. Aber das sind jetzt alles Dinge, ob die jemals passieren, weil es ja auch um Solidarität geht, ob da nicht andere eine Chance sehen, das ist dann ein anderes Thema.
Ja, und die Zeiten haben sich natürlich auch geändert, auch in Verbindung mit dem Internet, mit den ganzen Plattformen. Da bekommt man ganz schnell mit, was zum Beispiel auch im Iran los ist, unglaublich schreckliche Situation dort, Hans. Ich möchte noch auf 1978 kurz zurückkommen, Argentinien. Einige sprechen ja auch heute davon, dass das damals bereits eine WM der Schande war. Die politische Lage im Land des Gastgebers war auch dort schrecklich. Es herrschte eine Militärdiktatur. Wie sehr habt ihr das eigentlich damals als Spieler überhaupt mitbekommen? Wie sehr hat euch das belastet?
Mitbekommen haben wir überhaupt nicht. Belastet hat uns auch nicht. Ich habe diese Frage erwartet, weil das wirklich so war damals, diese Militärdiktatur, aber wir haben nicht an das gedacht, wir haben das nicht so genau gewusst und wir waren konzentriert als Spieler. Ich rede von der Sicht des Spielers. Wir waren konzentriert auf diese Weltmeisterschaft. Das war nach langer Zeit wieder das erste Mal, Das ist genau über das, was wir jetzt geredet haben. Wenn du ein Spieler bist, dann gehst du dort rein überhaupt als kleiner Österreicher und dann gewinnen wir die ersten zwei Matches noch und es entsteht eine Euphorie und eine großartige Weltmeisterschaft. Wir haben an das nicht gedacht, wir haben das nicht so gewusst. Ich habe das eigentlich auch, wenn ich wirklich dran denke, jetzt zurückdenke, habe ich das alles erfahren, erst wie ich daheim war, wenn solche Leute, die sich für das interessieren, also das ist diese Menschen werden verschleppt und was weiß ich. Also
war, ja, leider auch getötet, viele Tausende.
War vielleicht nicht so arg weit, kann ich nicht beurteilen, aber wir waren fokussiert am Fußball und das ist das Wichtigste für einen Spieler, weil es gibt nichts Höheres im Fußball, außer Europacup-Finale, die Weltmeisterschaft und Europameisterschaft. Und die Weltmeisterschaft steht noch über der Europameisterschaft. Das ist das Schönste, was es gibt, was ein Spieler erreichen kann.
Also. Ja, und ich denke, damit können wir jetzt dieses Thema...
Nein.
Alfred, tatsächlich, ich wollte dich ausschließen. Ich möchte ja nicht, dass du dich hier
unnötigerweise aufregst. Ich muss das ergänzen. Nein, ich muss bitte das gerne ergänzen, was der Hans gesagt hat. Das war 1978. Also jetzt zu fragen, wie habt ihr das gesehen oder warum hat es da nicht Protest gegeben?
Nein, das habe ich nicht gefragt. Ich habe nur gefragt...
Nein, ich nehme ja nicht auf dich Bezug. Ich nehme auf was anderes Bezug.
Okay.
Johann Cruyff ist ja zum Beispiel nicht hingefahren zu dieser Weltmeisterschaft. Also, es wird immer dann gefragt, wenn man in solche Länder fährt, dass dort die Umstände natürlich katastrophal sind, oft, so wie Kriege etc. oder Militärdiktaturen. Aber ich habe noch nie gehört, noch nie ein Lob dafür, wenn es dann einmal ein Verband macht. Nämlich die Sowjetunion 1973. Die haben nämlich dann das Rückspiel zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft 74 nicht bestritten in Chile, weil dort ein unter sehr wohlwollenden Auguren eines großen Bruders im Norden, Herr Pinochet, einen Putsch gemacht hat gegen eine demokratisch gewählte Regierung. Und ich habe noch nie gehört, Lob für die Sowjetunion, die endlich gesagt haben, nein, wir fahren nicht in ein Stadion, wo Menschen gefoltert und ermordet werden. Und das ist die Sache, die mir auch auf die Nerven geht.
Hör mal auf zum Politisieren, Freddy.
Ja. Ich wollte gar nicht anfangen.
Aber es beschäftigt natürlich auch die Menschen und jetzt wollen wir es dann auch dabei belassen und wollen uns wieder auf das Sportliche konzentrieren. Hans, du hast es gesagt, deine Spanier haben sich gegen Costa Rica knapp, aber doch mit 7:0 durchgesetzt. Klar, jetzt aufgrund des Gegners soll das alles in die richtige Relation gesetzt werden, aber es war ein deutlicher Fingerzeig, so würde ich das einmal benennen. Hans, was macht die Spanier so stark? Was hat dir an der kontrollierten Spielweise auch dieses Mal wieder besonders gefallen?
Es ist die kontrollierte Spielweise eigentlich des Pep Guardiola, ein wenig modernisiert, doch mit einigen langen Pässen und mit dem Zug aufs Tor, der ein bisschen mehr ist bei der spanischen Nationalmannschaft, wie es bei Barça war, aber Barça war damals auch sehr, sehr erfolgreich. Es ist dieser Stil, den die Spanier weiterverfolgen und weiter modernisieren und sie haben gespielt gegen Costa Rica. Mag sein, dass Costa Rica sicherlich zu den Schwächsten gehört, das ist so, aber du musst 7 Tore schießen, du musst 7 solche Tore schießen. Du siehst, Spanier hat einige junge Spieler. Das ist wunderbar als Fußballfan, egal ob ich für Spanien bin oder nicht. Wenn ich sehe, diese Jungen bei Spanien spielen, wie die Fußball spielen, da kommt Freude auf und dazu noch die Tore erzielen. Natürlich geht es leider nicht immer, aber jetzt hat es gepasst und alles hat gepasst und es waren wunderschöne Tore und ich hoffe, dass Spanien damit nicht aufhört.
Jetzt hast du meine nächste Frage gleich wunderbar eingeleitet. Wie sehr geht besonders dir das Herz auf, wenn du den beiden Barca-Spielern Gavides, gerade einmal 18 Jahre alt, jung kann man sagen, und Pedri 19 zusiehst? Vor allem dieser Treffer durch Gavi.
Ich kenne sie schon einige Zeit, Gott sei Dank, und sie spielen ja schon einige Zeit. Sie sind ja, man muss sich mal das überlegen, die sind ja bei Barca Stammspieler, bei Barca. Also die haben ja mit 18 und 19 Jahren trotzdem schon eine Erfahrung, dass es ja nicht geht. Und diese zwei, Gavi und Pedri, das ist die können in die Abteilung Iniesta, Xavi, können sie dich empordern. So lang sind sie noch nicht, aber die sind am Weg dorthin, die haben dieses Potenzial, die haben diese Kreativität, die haben dieses Können. Das sind diese schweren Fußstapfen eines Iniesta und Xavi, das was das Beste vom Besten war, können die hineinwachsen und das haben sie einmal im ersten Spiel bewiesen.
Alfred, Spaniens Nationalteamtrainer Luis Enrique hat gemeint, Gavi ist nicht die Zukunft, sondern er ist die Gegenwart. Also den Spaniern ist dieser Neuaufbau in Form einer Verjüngung richtig gut gelungen und damit ist natürlich auch die Zeit vor der WM gemeint. Stimmst du mir zu?
Warte ein bisschen. Möchte dieses Spiel noch ein wenig hervorkramen, um ein bisschen noch mehr in die Tiefe zu gehen. Der Gegner war Costa Rica. So, Costa Rica hat an diesem Tag die ersten elf, die aufgelaufen sind, insgesamt 3 Spieler gehabt, die in Europa tätig sind. Einer ist der Tormann gewesen, noch 2 Feldspieler. Das heißt, die übrigen 8 spielen nicht in Europa. Das ist insofern interessant, weil ich mir mal angesehen habe, wie die Verteilung ist der Spieler, die auf diesem Planeten eben, wo die spielen. Und da hat sich eine sehr interessante Sache daraus ergeben und ich werde dann noch auf Spanien zurückkommen. Ja, das vergesse ich nicht. Das ist schon sehr interessant, wie die Verteilung ist und es zeigt sich, wenn ich dann alles ausgerechnet habe, dass 2/3 der nicht-europäischen Teilnehmer bei dieser WM haben Spieler, die aber in Europa spielen. Und die Ausnahme gibt es 3, und zwar massive oder 4 massive Ausnahmen. Das sind die von Katar 0, die in Europa spielen, Saudi-Arabien 0, die in Europa spielen, Mexiko 3 und Costa Rica 3. Diese 4 Teams haben also wirklich sehr wenige Spieler, die in Europa agieren, während der große Rest, vor allem auch von Asien oder in Afrika, zu großen Teilen auflaufen aus Spielern, die aus Europa sind. So, das heißt für mich, Costa Rica ist schon von Beginn an chancenlos, weil sie das einfach nicht decken, wie in Europa gespielt wird. Die können das nicht und sind sozusagen dem Spiel der Spanier in das Messer gelaufen, weil worin besteht das Spiel der Spanier? Wieder mal mit vielen individual- und gruppentaktischen Maßnahmen durch die Mitte, weil sie einfach Top-Spieler haben, die in der Lage sind, dieses technische Vermögen auszuspielen, um auch Angriffe auf engstem Raum zu Ende zu spielen. Deshalb sage ich, wir dürfen das 7:0 gegen Costa Rica A nicht überbewerten wegen der Kaderverteilung von Costa Rica und B werden wir sehen im Laufe des Turniers, dass die Organisation, das haben wir jetzt schon gesehen, bei vielen Teams so gut ist, sobald sie auch Spieler haben in der Verteidigung oder im Mittelfeld, die in Europa agieren. Und ich glaube, dass Spanien sehr wohl noch Probleme bekommen wird gegen solche gut organisierte Teams. Daher das 7:0 ist alles schön und gut. Gefällt mir, viele Kombinationen, auch durchs Zentrum. Aber erst dann, wenn sie gegen Teams kommen, die Europa erprobt sind und gut organisiert, dann wird es schwierig.
Kurzer Einwand. Man muss natürlich auch unterscheiden. Bei Mexiko, der Alfred hat das ja hervorragend jetzt da sozusagen vorbereitet. Ja, wirklich
perfekt, tut ab.
Aber bei Mexiko muss man natürlich dazu sagen, da spielt ein Großteil auch, oder ein Teil auch in der Major League Soccer in den USA, die natürlich mittlerweile auch ein bisschen an Stellenwert hat. Und auch die mexikanische Liga ist natürlich anders als etwa die kostarikanische. Insofern ist das nicht nur auf Europa bezogen. Ich glaube, Mexiko muss man da außen vor lassen, weil das, finde ich, ist eine Mannschaft, die auf alle Fälle eine gewisse Grundqualität hat.
Ja, definitiv, aber stark, dass du das auch angesprochen hast, Alfred. Hans, wie kann es ein Team schaffen, die Spanier aus ihrer, wie soll ich jetzt sagen, Komfortzone zu bekommen, sie zu besiegen, dann auch im nächsten Schritt, denn der nächste Gegner heißt ja Deutschland und das Team von Hansi Flick, haben wir auch schon gesagt, benötigt einen Sieg gegen den Weltmeister von 2010.
Es ist genauso wie der Freil hat vollkommen recht. Es war ein wunderschöner Sieg und ich freue mich. Ich bin ja bei solchen Dingen emotional und man hilft zu diesen Ländern, die man gern hat. Das sagt noch gar nichts, weil die schweren Spiele für die Spanier kommen ganz einfach erst. Und das schwerste Spiel gegen die Spanier wird gegen Deutschland sein, weil die Deutschen schon dieses Spiel gewinnen müssen, sonst fahren sie an. Also das heißt, das Schöne von Spanien ist nicht zu übersehen und dass Costa Rica zu den Schwächsten zählt, ja. Aber sie haben schon bewiesen, dass sie einen wunderbaren Fußball spielen, dass sie das gegen Stärkere beweisen müssen, das ist klar.
Ja, und dann sind wir auch schon bei den Deutschen. Vor allem
Spanien, wollten wir einen Satz noch zu Spanien, bevor wir zu Deutschland kommen. Und wenn Spanien tatsächlich Gruppenerster wird, man muss nur aufpassen, dann spätestens im Viertelfinale treffen sie auf den Gruppenersten der Gruppe G und das ist Brasilien, weil das Raster eben so ist, dass ich sage ich mal, der untere Teil der Gruppen E bis H mit Brasilien, mit Portugal, mit Belgien, Kroatien, mit Spanien, möglicherweise Deutschland, Japan, die nehmen sich halt gegenseitig raus aus dem Ganzen. Bewerb und ich sage, das wäre dann für Spanien natürlich schon auch ein
Wir spielen gegen alle.
So, ich wollte gerade sagen, wenn du Weltmeister werden willst, dann musst du sowieso gegen jeden.
Kannst mir alle Länder hingehen, wir spielen gegen alle.
Gegen alle. So ist es.
Also. Oma gewinnen ist eine andere Geschichte.
Aber nur Italien ist ja nicht dabei, Hans, was willst du jetzt?
Ja, das ist leider.
Ja, die haben von Anfang an die WM boykottiert, sagen manche. Aber ja, dann lassen.
Geil. Sehr, sehr guter Einwand.
So wie die Österreicher.
Prell, du sagst, alle machen nichts. Italien ist freiwillig ausgeschieden.
Ja.
Die sind anständig.
Ne? Aber Alfred, wollen wir über die Deutschen sprechen? Der viermalige Weltmeister zeigte gegen Japan rund 70 Minuten, finde wohl nicht nur ich, einen guten Auftritt. Das Einzige, was fehlte, war die notwendige Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Dann gab es die 1-2-Niederlage. Wie verdient war diese am Ende und warum ist sie für dich so passiert, Alfred?
Ich denke, dass man nach dem Spielverlauf nicht hätte ahnen können, dass Japan das umdreht, weil wir, und du hast das richtig erwähnt, Deutschland müsste eigentlich schon 3-0 führen, bevor dann die Japaner begonnen haben, nach vor zu agieren und ihr Heil versucht haben, das Spiel vielleicht noch in ihre Richtung zu lenken. Was an dieser einen Situation, die da dann zum 2-1 geführt hat, für Japan interessant ist, ist nämlich aus meiner Sicht, dass es repräsentativ ist für die Art und Weise, wie Tore erzielt werden. Ich habe heute in der Früh alle Tore noch einmal durchgesehen und eine Ranglistung gemacht, wie die Tore erzielt werden. Und du wirst staunen, 10 von den insgesamt 41 Treffern sind gefallen aus Aktionen, wo ein großer Rückraum herrscht, mit der Möglichkeit, diesen Rückraum zu nutzen und dann eben auch zu finalisieren. Und genauso ist das 2-1 gefallen für Japan. Ein Pass aus der Verteidigung, über 40 Meter in die Spitze, der Japaner nimmt sich den Ball mit, der Gegenspieler schaut ein bisschen und attackiert nicht drin und plötzlich ist der Ball im Tor. Und solche Tore
der hat das... Der hebt ja Zeit auf, das muss man vielleicht noch dazu sagen.
Ja, und ich finde, dass Neuer auch nicht gut aussieht, weil ein Torhüter sollte das kurze Eck zumachen. Aber das ist dann schon Jammern auf sehr hohem Niveau. Entschuldigung, Alfred.
Wir könnten jetzt immer wieder die Fehler suchen. Ja, bei jedem Tor kannst du Fehler suchen. Aber ich suche in diesem Fall nicht den Fehler, sondern wie ist das Tor entstanden? Und 10 von den 41, praktisch ein Viertel aller Tore, haben einen großen Rückraum gehabt. Was sagt mir das? Ich habe schon eingangs erwähnt, dass sehr viele Spiele in Europa spielen. Und Europa hat ja eine Qualität, auch in den ganz großen Ligen, dass die Teams enorm gut organisiert sind defensiv. Das heißt, sobald die einmal stehen, sobald die einmal ihre Räume geschlossen haben, also keine großen Rückräume da sind, dann verteidigen sie sehr viel weg. Auch immer wieder auch zu sehen, Champions League, auch in den nationalen Meisterschaften. Hier jedoch ist es eben so, wenn diese Räume dann offen sind, dann können die Teams da hineinstoßen, weil sie auch von der physischen Qualität und von der Schnelligkeit, Stichwort Japan, in der Lage sind, diese Räume auch zu nutzen im Laufduell. Das heißt also, die Organisation ist zwar das eine, und das können schon viele Teams, weil 5x0:0, das sagt auch einiges aus. Aber wenn dann Teams versuchen, Tore zu machen, nach vorne zu spielen und die Räume nach hinten dann sich öffnen, dann fallen aus solchen Situationen mit Hilfe des sogenannten Umschaltspiels natürlich sehr viele Treffer. Und das ist schon eine interessante Entwicklung, dass das der Hauptaspekt ist, ein Viertel Tore aus sogenannten großen Rückraumsituationen.
Darf ich dich noch fragen?
Wir haben vorher gerade geredet, kurz vorher es bekommen, aber mal über das geredet, was der Freiler jetzt gesagt hat. Die Mannschaften sind ganz einfach alle schon so taktisch organisiert, alle. Aber ein Tor, noch dazu vielleicht ein schnelles Tor, auch bei Deutschland, Japan hat auch spät begonnen, bei Argentinien, die Saudi-Arabien haben vorher auch nichts gemacht. Wenn ein Tor fehlt, dann muss man reagieren und dann reagieren sie mit aller Kraft, ein Tor zu schießen. Manchmal zahlt sie sich aus, manchmal nicht. Ein Tor im Plus kann jedes Spiel verändern und plötzlich ist die taktische Ordnung nicht mehr so am Platz und es sind, so wie der Frell sagt, große Rückräume, große Räume, in denen dann Tore fallen.
Ja, dann wird es interessant, könnte man auch sagen.
Dann wird es interessant.
Genau. Ich hätte übrigens an unsere beiden Experten das ist ja auch so, wenn im österreichischen Fußballpokal ein Bundesligist gegen einen Regionalligisten spielt. Das war früher immer ganz eine klare Angelegenheit, vor 30, 40 Jahren. Mittlerweile, ja, erwarten ja viele schon eine Sensation. Ich hätte übrigens eine Frage an unsere beiden Experten wegen Deutschland. Wisst ihr, wann Deutschland zuletzt bei einer Weltmeisterschaft nach einer 1-0 Pausenführung verloren hat?
Ja, ich weiß.
Hans, bitte.
78 in Cordoba.
Bravo, Hans!
Naja. Entschuldige, wenn ich das nicht vergieße, aber das ist Fußballgeschichte. Aber fairerweise muss ich sagen, dass ich irgendwann einmal diese Tage gehört habe. Und deswegen ist es mir eingefallen, ja, sie haben ja geführt, sie haben sich in Sicherheit gefühlt und wir haben sie dann besiegt.
So ist es, dann kam Hans Krankl. Noch ganz kurz zu den Japanern, ist mir wichtig, das zu erwähnen, die Nationalmannschaft hat die Kabine nach dem Sieg gegen die Deutschen blitzeblank sauber hinterlassen. Die Fans aus Japan, die beginnen nach jedem Match in den Stadien den Müll, und zwar nicht den eigenen, sondern den von allen wegzuräumen. Das ist schon wirklich unglaublich beeindruckend, zeigt einmal mehr den respektvollen Umgang der Japaner mit den Mitmenschen und auch mit diesem Planeten. Jetzt auch die Frage, Alfred, Hans, ganz kurz, warst du schon einmal in Japan? Das ist schon äußerst beeindruckend.
Ich war noch nie in Japan.
Alfred?
Ich auch nicht.
Gut, wäre sicherlich eine Reise wert. Ja, oh, Martin, hätte. Ich bin davon ausgegangen, ich war auch noch nicht, nein, deswegen meine Frage, vielleicht reisen wir zu viert einmal hin.
Die Unwissende. Schau,
dann, ja, nein, aber sei positiv erwähnt. Hans, weil wir jetzt schon bei den Deutschen sind, fehlt der Mannschaft von Hansi Flick der klassische Mittelstürmer, der Goalgetter, wie du es einst warst?
Das war genau die richtige Frage, aber das Wissen, über das reden wir ja auch schon wieder tagelang und alle Experten. Natürlich fehlt ein Deutscher und ein Mann, angefangen von Uwe Seele, Gerd Müller, bis zum Freddy Bobic, bis zum Klinsmann, ein Knipser fehlt einer sowieso, meiner Meinung nach. Havertz von Chelsea ist kein Mittelstürmer und der wird eben vorne jetzt aufgestellt, weil sie keinen anderen haben. Also sie werden es jetzt wieder anders probieren. Aber Tatsache ist, das kann gar nicht sagen bei jeder Mannschaft, weil es gibt schon
so verschiedene. Das sind überall die Knipser.
Ja. Führt uns gleich weiter.
Ja. Aber ich denke mir, der klassische Mittelstürmer kommt vielleicht ein bisschen wieder, auch wenn er nicht kommt. Deutschland fehlt ein Knipser, das ist Fakt.
Ja, und das führt uns gleich weiter. Bei anderen Mannschaften, die Brasilianer, Richarlison, der ist jetzt nicht unbedingt der Mittelstürmer. Die Spanier, die setzen da auch auf Variabilität. Die Franzosen, ja, da fehlt Karim Benzema. Dort springt dann ein Giroud per Doppelpack
Das ist ein typischer Mittelstürmer.
Genau, das ist ein typischer Mittelstürmer. Es ist auf jeden Fall weiterhin kein Fehler, einen Goalgetter zu haben. Und wie wichtig kann der bei den Franzosen noch für dich werden, Hans, dieser Olivier Giroud?
Der Olivier Giroud ist ein klassischer Mittelstürmer, spielt bei AC Milan, das ist ein super Spieler. Es ist schade um Benzema, ewig schade, weil der in einer super Form war und die waren eh zu zweit oder hätten nicht können zu zweit spielen oder hätten zu zweit gespielt. Das ist Sache des Trainers, aber mit dem Giroud ist Frankreich mit diesen Nebenspielern, was er hat, fantastisch aufgestellt.
Ja, mit Mbappé und zum Beispiel auch einen Dembélé, unglaubliche Schnelligkeit, unfassbares Tempo. Alfred, Cristiano Ronaldo, jetzt können wir darüber diskutieren, ist er ein Mittelstürmer? Er hat auf jeden Fall gegen Ghana für einen Rekord gesorgt, hat als erster Spieler bei all seinen 5 WM-Teilnahmen mindestens einen Treffer erzielt. Wie beeindruckend sind für dich weiterhin diese Marken, diese Rekorde bei Cristiano Ronaldo, vor allem, weil es ja in letzter Zeit für ihn bei Manchester United gar nicht nach Wunsch lief?
Ja, erstens bedenken wir sein Alter, ja, und ich glaube, seine Reaktion, was bei Manchester der Fall war mit dem Trainer Ten Hag, das kann man alles richtig einordnen, wenn man die Vita von Ronaldo versteht. Und die Vita von Ronaldo lautet, er ist unter den 5 besten Spielern aller Zeiten dabei. Daher, wenn so ein Holländer daherkommt, die ja, wie wir wissen, den Fußball erfunden haben und nicht die Engländer, und die holländischen Trainer sind ja dann so, die sind wirklich, die wissen alles. Ja, dann ist natürlich, wenn der Respekt fehlt und das hat Ronaldo moniert, dann ist das sehr schwierig. Ja,
bravo, bravo Freddy, ich kann nur sagen, bravo Freddy zu dieser Aussage.
Daher lassen wir Ronaldo, wie er ist, er gehört zu dem, warum man gerne Fußball schaut.
Definitiv. Starke Aussage,
Alfred. Ich habe noch einen Bezug zu vorhin, weil du mich gefragt hast, ob Ronaldo so ein klassischer Mittelstürmer ist.
Ah ja, genau.
Und wir haben ja über Giroud gesprochen und ich habe natürlich, wie ich schon erwähnt habe, gesehen, wie die Tore zustande gekommen sind in diese 41 Treffer. Die ersten 10 habe ich ja schon beschrieben, diese große Rückräume.
Aber das wäre interessant.
Na, warte gleich, Standards 0. Außer 5 Elfmeter. Keine Stark. Treffer aus Standards und keine Treffer aus Weitschüssen außerhalb des 16 Meters. Also wohlgemerkt, kein Corner, kein Freistoßtreffer und auch kein Schuss aus außerhalb von 16 Metern. Und jetzt kommt's. 16 Tore, 8 und 7 ist 15. 15 Tore sind aus Vorlagen von der Seite geschehen. Heißt also, 7 mit Kopfball finalisiert, 8 mit Direktabnahme. Und der klassische Mittelstürmer, der eben Deutschland fehlt, wäre gar nicht so nötig, wenn jemand da wäre, der im Strafraum Bälle direkt nehmen könnte oder auch Kopfbälle übernehmen könnte, aber das sieht man nicht. Ja, Havertz weit und breit nicht. Also diese Qualität haben dann die Deutschen doch nicht, dass sie Tore von der Seite vorbereiten, weil der Spieler, der im Strafraum ist und meistens im Bereich zwischen 5 und 8 Metern vor dem Tor, einfach den Ball reinhaut und zwar direkt oder mit dem Kopf. Das heißt, hier werden die Deutschen sicher Probleme haben und Ronaldo in dieser Hinsicht ist auch nicht so ein Spieler in dieser Hinsicht, sondern der ist auch eher einer, der viel von seiner individuellen Qualität lebt mit Dribblings und Abschlüssen dann im Strafraum. Also nicht unbedingt einer, der Vorlagen benötigt, so wie ich das jetzt beschrieben habe, sondern einer, der selber Tore macht.
Aber er verfügt schon über ein ausgezeichnetes Kopfballspiel. Also ja. Der steht 1 Meter in der Luft.
Das haben wir gesehen, wie er daneben geköpft hat, keine Frage. Aber vieles die Zeit von dem, was er macht, ist Individualismus.
Ronaldo ist alles, Ronaldo ist Stürmer.
Aber er ist halt auch nicht mehr, aber es ist natürlich so, mit seinem Alter muss man einfach akzeptieren, dass es dann vielleicht nicht mehr ganz so geht. Im Übrigen, ich weiß nicht, wie es dem Hans geht, mir ist schon ein bisschen schwindelig geworden vor lauter Zahlen, die der Fredl uns heute präsentiert, oder?
Er glaubt, ihr bereitet mir umsonst auf so eine Sendung vor.
Also ich finde es beeindruckend.
Fredl-Datenbank.
Nein, das sind ja Tendenzen, die ich herausarbeiten will. Ist ja wohl ein klarer Informationsvorsprung, wenn man weiß, Schüsse aus 20 Metern gibt's gar keine Tore.
Oh ja, gibt's schon.
Schüsse, Eckbälle.
Ja, die kommen alle noch.
Alfred, du hast natürlich recht, aber ich kann mich an einige Schüsse erinnern aus der, außerhalb des 16ers, die immer an die Stange gegangen sind. Gestern, vor dem 1:0 von Brasilien, ein Stangenschuss. Gündogan. Außerhalb des Strafraums, an die Stange.
Das Tor von Gavi war auch, glaube ich, am 16er, oder?
Ich will nur sagen, du hast recht, in deiner Statistik hast du natürlich recht, aber ich will nur sagen, das sind halt dann auch immer sehr knappe Geschichten, so wie du auch, glaube ich, wir beide haben mal über telefoniert, ich weiß nicht, wie es der Hans gesehen hat, aber wer diese Weltmeisterschaft 2014, Hans, dann hätte Argentinien zur Pause wahrscheinlich 3:0 geführt gegen Saudi-Arabien, weil niemand hätte erkannt, dass mit der Schulter der Stürmer im Abseits war.
Es gibt sogar Diskussionen, Martin.
Dann würden wir über ein ganz anderes Ergebnis sprechen und
genau
ein 1:2.
Sehr richtig.
Also noch ganz kurz zu Ronaldo, der traf gestern nur einmal. Trotzdem gab es den Ronaldo-Torjubel gleich zweimal. Osman Bukhari auf Seiten von Ghana. Sei Dank. Und Martin, du hast schon die perfekte Überleitung geliefert zu Argentinien, Lionel Messi. Wir wissen, Hans, du bist bekanntermaßen weiterhin ein großer Fan von Lionel Messi. Wie enttäuscht warst du vom Auftritt der Argentinier gegen Saudi-Arabien? Und wie groß ist jetzt auch schon der Druck für die Argentinier vor dem zweiten Gruppenspiel? Am Samstag geht's ja gegen Mexiko.
Ich bin enttäuscht, weil sie verloren haben, weil ich hätte gern gehabt, dass sie gewinnen, weil sie zu meinen Favoriten gehören. Das war nicht der Fall. Bis zum Ausgleich war nichts zu sehen von Saudi-Arabien. Also das ist passiert. Das ist auch wieder so ein, es passiert einmal, aber es ist passiert. Messi und Ronaldo, beide sind nicht in der Form, in der sie gerne wären, glaube ich. Glaube ich jetzt von einer, weil ich diese zwei Spieler bewundere und immer genau aufpasse, das sind die absoluten Überspieler in den letzten 10 Jahren. Es hat natürlich, es hat mit dem Alter zu tun. Der Ronaldo ist von der Schnelligkeit her noch ein bisschen besser wie der Messi, aber der Messi war so übernatürlich schnell im Dribbling und alles. Das geht jetzt ein Das ist jetzt weniger. Er ist trotzdem noch ein genialer Spieler, aber er spielt jetzt anders. Er spielt nicht mehr das. Er überläuft nicht mehr 3-4 Leute, sondern er versucht mit Passe spielen, die Mitspieler frei zu spielen, weil alles sich auf ihn konzentriert. Genauso wie auf Ronaldo. Und der Messi hat sein Spiel ein bisschen geändert. Das ist altersmäßig bei beiden. Das ist so. Das waren die besten Spiele in den letzten 10 Jahren. Und jetzt geht die Karriere dem Ende zu. Trotzdem sind beide Weltklasse und noch immer Weltklasse. Der Messi ist halt nicht in der Form, wie er will. Ich glaube, der Ronaldo auch nicht. Aber das muss man den Menschen, auch so großen Spielern, zugestehen.
Ja, und wie sehr hat dir die Spielweise von den Argentiniern allgemein gefallen? Traust du denn zu, dass sie jetzt eben noch 2 Siege holen? Im nächsten Spiel gegen Mexiko?
Es ist, Argentinien ist dasselbe. Die zählen zu den Mitfavoriten wie Deutschland. Die haben das erste Match verloren. Jetzt steht die Gurgel ist. Das Wasser steht bis zur Gurgel und sie müssen das nächste Match gewinnen. Die Argentinier müssen das nächste Match gewinnen, um etwas zu erreichen. Die Deutschen müssen das nächste Match gewinnen, um etwas zu erreichen.
Aber die Argentinier haben mit Mexiko und Polen natürlich eine einfachere Aufgabe
als
die
Deutschen.
Findest du so einfach? Mexikaner und Polen finden
das. Einfach ist natürlich nichts, aber im Vergleich zu Spanien so ist es trotzdem einfach.
Hast du recht.
Und ich, so wie ich Argentinien gegen Saudi-Arabien gesehen habe, gehe davon aus, dass sie zweimal gewinnen können, werden und dass sie mit 6 Punkten noch aufsteigen. Bei Deutschland bin ich mir da nicht so sicher. Im Übrigen, ich weiß nicht, Otto, was du noch vorhast, aber das ist so ein Punkt, der mir ein bisschen auch stört, bisher in dieser Beobachtung, und zwar der WM von vielen Kommentatoren und Berichterstattern. Wenn ich sehe, Portugal gegen Ghana oder Dänemark gegen Tunesien und dann höre ich so zur Pause oder während des Spiels oder auch in der Berichterstattung danach, die haben solche Schwierigkeiten, Ideen zu finden, Lösungen zu finden. Da muss ich natürlich sagen, die wollen aber zumindest, oder die Kroaten auch, sie wollen gegen die Marokkaner, sie wollen halt auch immer wieder oder versuchen immer wieder mit Ballbesitz, mit verdammt viel Ballbesitz Lösungen zu finden. Und dass das Schwierigste ist, das wissen ja wir alle.
Ja.
Und die anderen Mannschaften, die machen es taktisch klug. Auch Saudi-Arabien hat natürlich Glück zuerst gehabt und dann sind sie gut gestanden und dann haben sie halt gekontert und haben dann diese Chancen genutzt. Jetzt kann man sagen, die machen das hervorragend. Auch Belgien hat Schwierigkeiten gehabt gegen, muss man allerdings dazu sagen, außergewöhnlich starke Kanadier. Aber ich wollte nur sagen, da sieht man dann erst, wie schwierig es ist, eben Lösungen zu finden gegen Mannschaften, die hervorragend taktisch stehen. Und ich tue mir dann immer schwer in der Bewertung zu sagen, ja, die haben mich enttäuscht, die Portugiesen oder die Dänen oder die Kroaten. Die Wahrheit ist, sie könnten es vielleicht auch anders machen, einfacher. Geben dem Gegner den Ball und schauen, was der mit dem Ball macht. Und dann haben sie vielleicht auch mehr Raum. Aber das liegt denn nicht in der Natur deren Spielsystem und deren Spielanlage. Und ich finde, ich weiß nicht, ob der Alfred auch was dazu sagen möchte. Ich glaube ganz einfach, da ist man oft auch sehr vorschnell und zu kritisch gegenüber jenen Teams, die sich sehr bemühen, um erfolgreich zu sein, mit viel Ballbesitz. Aber dass das Schwierigste ist, sehen wir in Österreich auf Clubebene, sehen wir auch in der österreichischen
Nationalmannschaft. Es sind schon alle taktisch, wie gesagt, aber es sind alle Mannschaften schon taktisch so gut ausgebildet, dass sie stehen mit einer Fünferkette, mit einer Viererkette, davor eine Viererkette. Es ist schwer, auch für jeden großen Favoriten, jetzt zum Torerfolg zu kommen, weil die Mannschaften sind jetzt alle taktisch sehr gut ausgebildet. Ich meine, Katar ist halt weniger oder Costa Rica ist halt weniger. Trotzdem sind die auch taktisch ausgebildet und du musst einmal erste Tor schießen und diesen Damm brechen. Das ist heute ganz einfach wirklich sehr, sehr schwierig.
Alfred, bitte.
Ja, ich habe einen zusätzlichen Aspekt hier anzumerken. Wie schon erwähnt, das europäische Biotop, und da hat der Hans vollkommen recht, führt eben dazu, dass die Spieler in diesem Biotop lernen, wie man organisiert verteidigt. Verteidigen ist immer unter Anführungszeichen leichter, als mit dem Ball angreifen oder nach vorne zu agieren. Das heißt also, wenn die Organisation da ist, qua der eigenen Erfahrung in den europäischen Ligen, und B, und das ist etwas ganz Überragendes für mich, man sieht ja mittlerweile, dass die Teams eine Physis haben, eine Athletik, die ist ungeheuerlich. Also genau. So ein hohes Niveau an physischer Bereitschaft, konditionellen Fähigkeiten, das hat es, glaube ich, aus meiner Sicht in den Weltmeisterschaften noch nicht in dieser Form gegeben. Das heißt, wenn du also physisch perfekt bist, gut organisiert bist, na, dann musst du einmal, ist so eine Mannschaft, die verteidigt und vielleicht tief steht, keine Räume hergibt, wie wir schon heute erwähnt haben, ein Tor machen. Und da ist natürlich, gebe ich dem Martin recht, immer dann der Fokus auf jene, die den Ball haben, und die sollten dann mit Kreativität hier sogenannte Lösungen finden. Ja, aber das ist das Schwerste immer. Und daher sehen wir auch einen, und da habe ich ein Interview gelesen von Dani Alves, dem Brasilianer, Interview in der Süddeutschen Zeitung gestern, der bringt das auch auf den Punkt, und ich finde, dieses Interview muss jeder lesen, der sich für Fußball interessiert. Er hat gesagt, dass dieser Titel, der hier entschieden wird, wer Weltmeister wird, ein ultimativer Kampf ist zwischen Physis, Organisation auf der einen Seite und Kreativität und Spielwitz und Individualisierung auf der anderen Seite. Und
also
am Ende werden wir sehen, wer
Die Qualität muss sich durchsetzen. Es passiert leider nicht immer, aber die Qualität dann.
Das wäre zu wünschen, dass Kreativität, das individuelles Können und so weiter sich durchsetzen.
Muss sie durchsetzen und wird sich auch durchsetzen.
Ja, das Motto von Brasiliens Nationalteamtrainer Tite ist ja attraktiv und erfolgreich. Das ist natürlich das Maximum, was es gilt im Fußball zu schaffen. Ich möchte noch ganz kurz bleiben beim Thema, weil Martin das erwähnt hat, die Kanadier. Also ergebnistechnisch haben die Japaner und Saudis für die Überraschungen bisher bei der WM gesorgt. Leistungstechnisch konnten die Kanadier gegen die Belgier voll überzeugen und dann haben die Belgier das 1-0 geschossen, Hans. Du hast es ja schon angesprochen, wie wichtig das ist. War das bis jetzt für dich der erfrischendste und auch überraschendste Auftritt bei dieser WM, der Auftritt der Kanadier?
Die Kanadier waren ganz einfach super, aber ich nur mal, die Kanadier sehen wir nicht so, die Amerikaner sehen wir nicht so. Der Ding hat es eh gesagt, der Martin. Major Soccer League, wir sehen das weniger. Die sind genauso schon gut ausgebildet und die Kanadier sind ja konditionell und läuferisch. Ein Wahnsinn. Die Kanadier waren ja läuferisch besser wie Belgien. Sie haben nur kein Tor geschossen. Sie haben halt auch keinen Knipser, haben keinen gefunden, haben den letzten Tor für den letzten Pass nicht gefunden. Aber bei
den Meter vergeben.
Bei den Belgiern sind aber trotzdem, sind Leute wie der Bräune, wie der Batshuayi, weiß nicht, wie viele Leute die haben, die qualitativ super Spieler sind. Und da passiert dann in einer Aktion, kann etwas passieren, dass dann dieses Tor fällt, weil die Kanadier hätten müssen in Führung gehen. Nicht? Und dem war nicht so. Also da war schon diese Qualität dieser paar Spieler, die Belgien hat, ganz einfach, die sehr gut sind, hat sie dann durchgesetzt. In dem Fall, wahrscheinlich haben wir alle Sympathien für Kanada gehabt. Nicht? Aber das Tor haben sie dann nicht gemacht. Aber trotzdem Kanada wirklich sehr, sehr gut.
Ja, da sind wir dann wieder beim leidigen Thema. Also wenn dann die Effizienz vor dem gegnerischen Tor nicht gegeben ist, die Kanadier spielen, ich glaube, am Sonntag gegen Kroatien, dann folgt noch das Match gegen Marokko. Die Gruppe F, die wird sicherlich noch spannend. Alfred, ganz kurz, was traust du den Kanadiern noch zu?
Sehr viel. Ich möchte noch ergänzen, was Hans gesagt hat. Die haben noch zusätzlich zwei Spieler, die wirklich überragend sind. David vorne, Stürmer von Lille und dann Buchanan von Brügge. Also das ist ungeheure Qualität. Also ich glaube, Kanada wird noch ein ernstes Wort mitsprechen hier um den Aufstieg.
Ja, und der David hat ja gegen Salzburg auch ein Tor erzielt, meines Wissens, letztes Jahr in der Gruppenphase der Champions League. Und im Übrigen Kanada, muss man ja auch sagen, das ist ja auch ein Projekt für 2026, wo so man ja auch Veranstalter ist. Also ich glaube, kann das nur bestätigen, das ist eine hochinteressante Mannschaft und in Kanada selbst hat auch der Soccer eben immer mehr Bedeutung, neben Eishockey und Football und was es sonst noch an amerikanischen Sportarten gibt.
Ja, und ich kann das unterstützen, was du, Hans, gesagt hast. Also Sympathien haben die Kanadier sicherlich weltweit ordentlich gesammelt. So eine Meinung hat auch jeder Fußballfan immer über Brasilien. Das ist jetzt unser abschließendes Thema, weil Martin, du gefragt hast, was ich noch alles vorhabe. Ich habe immer sehr viel vor in diesem Podcast. Die Seleção feierte gegen Serbien einen am Ende völlig ungefährdeten 2-0-Sieg. Alfred, was die Brasilianer in Hälfte 2 gezeigt haben, ich denke, beeindruckend, reichlich Ästhetik und ganz einfach eine Menge Spielwitz. Ist da die richtige Wortwahl, oder?
Naja, man muss auch sehen, dass die Serben zum Beispiel erste Halbzeit perfekt verteidigt haben und aber nach vorne fast nichts war. Ja, also Serbien hat sich rein auf die Defensive verlassen, ist genau das, was wir ja schon besprochen haben, dass die Underdogs durch gute Organisation und durch Physis immer versuchen, dem vermeintlich Besseren den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber der Spielwitz, so wie es der Hans gesagt hat, und die Kreativität und die Individualität hat sich dann durchgesetzt und ein Tor, Richarlison, diesen Ball oder Seitfallzieher, möchte man sagen, das ist ein Traumtor gewesen.
Das Tor des Turniers bisher, ne?
So, Hans Krankl hätte ihn direkt genommen, der hätte ihn nicht genommen.
Ja. Okay, Hans, wie hättest du ihn gemacht?
Frede weiß alles.
Aber das ist das Spiel, das der Hans nicht gesehen hat.
Ja, aber ich habe das Tor gesehen, ich habe ihn im Vorhinein gefragt.
Leider habe ich es nicht gesehen, das Tor habe ich schon gesehen.
Na, das habe ich ihn ja extra gefragt im Vorhinein. Martin, ich bereite mich ja gut vor. Also was für dich auch, Hans, das schönste Tor dieser WM?
Schwer zu sagen.
Du bist eher für Gavi von Spanien, oder?
Ja, ich bin für den Direktabnahme von Gavi, der was von der Seite gekommen ist, was er gleich direkt genommen hat. Ich bin für Gavi.
Bin ich fast bei dir. Aber Alfred, viele sagen ja, die Brasilianer können sich nur selbst schlagen. Siehst du das ähnlich? Oder hast du jetzt irgendwie ein Patentrezept, wie man dieses Team besiegen kann? Kompakt verteidigen und dann Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Haha, sagt sich immer so einfach.
Ja, das ist haha, weil die haben eine sehr ausgewogene Truppe. Also da gibt es schnelle Spieler drin, das ist ein Irrsinn. Ja, also Vinicius auf der Seite, das ist ein Wahnsinn, wenn der Ritter in die Rakete zündet. Ja, eben. Also ich glaube, das entscheidende Moment, ob Brasilien den Titel holen kann, wird nicht die Offensive sein, sondern die Defensive.
Sehr richtig.
Ob sie diese Möglichkeiten, die es im Spiel immer wieder gibt, für einen Gegner eben neutralisieren können, und nach vorne sind sie sowieso großartig aufgestellt. Also Brasilien muss man auf der Rechnung haben, keine Frage.
Absolut. Ja, auch Hans, wenn du das Spiel jetzt nicht gesehen hast, aber du hast ja natürlich die Berichterstattung mitbekommen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das Motto der Brasilianer lautet immer attraktiv und erfolgreich. Warum wird diese Lesau diesem Motto auch fast immer gerecht? Weil sie ganz einfach gar nicht anders können. Sie müssen immer zaubern.
Es war immer so.
Ja.
Ich war ein Bub und habe im Pelé gesehen, 1970, wenn ich 1970 denke an die Brasilianer, das war immer so. Die müssen immer attraktiv und erfolgreich sein. Und deren Fußball ist aufgebaut auf das und war immer aufgebaut. Und siehe da, jetzt in der letzten Zeit, allerdings jetzt schon viele Jahre, aber nicht ganz viele, sind die auch schon taktisch diszipliniert, müssen ein bisschen taktisch diszipliniert sein. Aber was müssen an dem auch sagen? Da brauchst du kein Trainer sein, aber sie müssen taktisch diszipliniert sein. Und wie der Fredi gesagt hat, wenn sie vielleicht ein winziges Problem haben, aber nicht, das haben sie auch nicht, dann ist es die Defensive absolut. Das ist bei Brasilien so. Bei Brasilien wissen wir der Schwächste hat müssen ins Tor gehen. Der Schwächste muss immer ins Tor gehen.
Wobei die zwei Torhüter sind überragend von Manchester City und Liverpool.
Und früher haben wir immer gesagt, in Brasilien der Schlechteste ist der Tormann. Auch das stimmt schon lange nicht mehr. Aber das ist so. Brasilien steht ganz einfach für attraktiv und erfolgreich. Und diese Mannschaft, die sie jetzt haben, na, was soll die anders tun, als diese zwei Attribute auszuspielen?
Na, ich möchte noch einen letzten Satz sagen, glaube ich, dann genügt es eh schon.
Es genügt nie.
Der Hans hat 1970 ins Treffen geführt. Und wenn wir jetzt 52 Jahre später die WM 70 vergleichen mit der WM 2022, das wird vielen noch nicht gelingen, weil sie vielleicht noch nicht geboren waren oder noch nicht zugesehen haben damals. Aber eines ist ganz klar, der Fußball ist eine andere Sportart geworden in dieser kurzen Zeit. 52 Jahre ist eine kurze Zeit, trotz allem. Aber es ist so, damals hat es Teams gegeben, da wusstest du, was der Fall ist. Brasilien wusstest du, England wusstest du, Deutschland wusstest du. Du hattest für jede Nationalmannschaft ein Gesicht, und zwar ein unverkennbares. Catenaccio, nur als Beispiel gebracht. Heute, wenn du den Fernseher einschaltest und du weißt nicht, welche Mannschaft welche Dress hat, weil du nicht das Emblem siehst und nicht weißt und so weiter, dann weißt du gar nicht, wer spielt da gegeneinander. Sie spielen mittlerweile alle gleich. Von hinten heraus wird versucht und dort und da. Und das Spiel, egal ob du heute um 11 einschaltest, um 14 oder um 17 Uhr, du kannst nicht nach 5 Minuten sagen, das ist Italien. Weil selbst heute würde Italien spielen wie Senegal, Kanada und so weiter. Das heißt, was in diesen 52 Jahren geschehen ist, es ist eine Gleichmacherei auf höchstem Niveau festzustellen.
Das ist das eine. Das andere ist, ich gehe sogar so weit, wenn ich Spiele aus der WM 78 sehe, dass es noch immer eine andere Sportart ist, was die Physis betrifft.
Ach, sowieso.
Beckenbauer 70 oder Herbert Prohaska 78, die konnten mit dem Ball einmal marschieren bis 30, 40 Meter vom gegnerischen Tor, und dann gab es den ersten Spieler, der einmal, sage ich mal, attackiert hat. Was allerdings noch immer so ist wie damals ist, entweder hat man es drauf oder man hat es nicht drauf technisch. Und das hat sich nicht verändert. Insofern, es ist einerseits die Physis vor allem sicherlich, dadurch, dass alles schneller geworden ist, anders geworden, aber die Technik, die Fähigkeit mit dem Ball, die Spielintelligenz, da hat sich nichts verändert.
Man soll ja nicht Generationen miteinander vergleichen. Das ist vollkommen richtig. Was die Helden waren, 70, ob das der Pelé war oder 80 oder 90, jede Generation hat ihre Helden, jede Generation hat ihre Superspieler. Wir haben Gott sei Dank gehabt einen Messi, einen Ronaldo, weit über zehn Jahre lang, die waren das Nonplusultra. Und je schon langsam sieht man, jetzt kommen die neuen, das Mbappé ist oder ein anderer, ist ganz egal. Aber Jede Generation hat ihre Heroes, jede Generation hat ihre großen Spieler, international die Besten der Welt oder national für ihr Land. Und das soll man nicht man soll das nicht miteinander vergleichen. Da ist alles ganz anders. Da bin ich bei euch zwar. Absolut.
Hans, und ich bin voll und ganz bei dir. Man soll diese ganzen Generationen gar nicht vergleichen. Ist doch schön, wenn man sagt, zu dieser Zeit hat es diese großartigen Fußballer gegeben und jetzt sind wir in der aktiven Zeit. Da gibt es einen Jude Bellingham oder einen Jamal Musiala oder was weiß ich, wie sie alle heißen. Ist doch großartig. Und zum Abschluss noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Hans, gewinnen die Deutschen gegen die Spanier?
Nein, wieso kannst du mir sowas überhaupt fragen?
Naja, warum glaubst du? Das war ja vorbereitet.
Das darfst du nicht. Hast du nicht zugehört, Otto? Gut. Hast du nicht zugehört?
Das darfst du nicht auf einer Sendung fragen. Das darfst du nicht offiziell fragen. Das darfst ich du nicht ja, als Sky fragen. Nein.
Ich gebe es ja zu, es war sehr frech. Alfred. Müssen
Sie besiegen.
Diese Reaktion
Ich sage Nippon.
Nippon, gut, diese Reaktion wollte ich ja von dir haben. Alfred, jetzt könnte man sagen, diese Frage hätte ich Hans Krankl stellen können. Argentinien gewinnt gegen Mexiko und wahrt weiterhin die Chance auf das Achtelfinale. Alfred, ja oder nein?
Kurz noch zum Hans, das, was er macht hier, ist ein Ippon.
Ein Ippon, ja, gut. Also.
Nein, ich meine den mit N. Ich meine diese mit N.
Ja, das weiß ich schon klar. Aber gut, Argentinien wird beide Spiele gewinnen, weil ich glaube, dass es einen Selbstreinigungsprozess dort gegeben, eine Art Katharsis nach dieser Niederlage, weil das darf einfach nicht sein, das trifft die Spieler bei deren Ehre. Daher wird man in diesen beiden Partien von Argentinien ein anderes Gesicht sehen von der ersten Sekunde weg.
So, Argentinien kann sich von der Weltmeisterschaft verabschieden. Alfred Tat hat einen Ausblick gegeben. Ich bleibe frech. Martin, und du traust den Kanadiern das Erreichen der K.O.-Phase zu und wir drücken ihnen die Daumen, weil sie erfrischenden, attraktiven Fußball spielen.
Naja. Satz jetzt war zwei Eishockeyspieler, weil sie so auf Kanada spielen. Dort wird Hockey gespielt. Das beste Hockey der Welt.
Und Football auch. Genau.
Fußball mittlerweile auch.
Ja, aber ich traue Ihnen Football, ja, habe ich jetzt eher American Football genannt, aber auch Fußball wird gespielt. Soccer, aber ich traue es Ihnen schon zu. Andererseits, es ist Kroatien, gegen die Sie noch spielen müssen, und es ist Marokko. Und ich sage mal so, mit diesen Chancen, die Sie gehabt haben gegen Belgien, Elfmeter und weitere Großchancen, haben Sie es eigentlich eben verabsäumt, da etwas zu, den Grundstein zu legen für den Aufstieg. So könnte man unter Umständen vorstellen, dass Sie mit viel Pech ausscheiden werden. Aber wie wir schon alle hier festgestellt haben, ist es eine Mannschaft, die Zukunft hat.
Ja, und abschließend, Hans, Spanien schlägt Deutschland 3-0. Stimmst du mir zu?
Bin einverstanden.
Sehr gut.
Bin also nicht dann überzeugt von 3-0, aber ich bin einverstanden. Jetzt bist du wieder am richtigen Weg.
Ja.
Die Frage ist erst mal sehr, sehr schwer und sehr...
Na, frech.
Sehr frech. Persönlich.
Persönlich. Auch sehr frech.
Beleidigend.
Findest du dich wieder am Weg zurück? Ist in Ordnung.
Ja, auch ich lerne noch dazu, aber ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Ich hätte jetzt noch Stunden so weitermachen können. Vielen Dank an dich, Hans.
Gerne, bis zum nächsten Mal.
An Alfred und auch an Martin, es hat wirklich außerordentlich viel Spaß mit euch gemacht.
Mir hat es auch sehr gefallen.
Au revoir.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Ja, für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch den Hinweis, unsere nächste Folge von der Audiobeweis Spezial, die gibt es am Dienstag, dem 29. November. Dann sind die beiden Sky-Experten Marc Janko und Peter Stöger zu Gast. Darauf freue ich mich auch schon bereits. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Verbringen Sie noch einen hoffentlich angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis Spezial.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.